D-Radio Wissen. Update.
21 Tote und hunderte Menschen, die auch heute noch unter körperlichen und seelischen Verletzungen leiden. Das ist die Bilanz der Duisburger Love Parade 2010, bei der es zu einer Massenpanik kam. Bestraft wird aber möglicherweise niemand. Das Landgericht Duisburg hat entschieden, es wird keinen Strafprozess geben.
Die mit der Anklageschrift angeschuldigten Personen sind nach Auffassung der Kammer einer Straftat nicht hinreichend verdächtig.
Und das trotz so viel Leids. Ist das gerecht, fragen wir uns heute im Update. Ich bin Anne Tepper, hallo.
Update.
Das Landgericht Duisburg hat lange geprüft, ob es ein Strafverfahren geben wird. Angeklagt waren insgesamt 10 Mitarbeiter der Duisburger Stadtverwaltung und des Veranstalters Lopavent. Die Richter sind zu dem Schluss gekommen, dass die in einem Strafprozess aber nie verurteilt würden, jedenfalls nicht mit den Beweisen, die die Staatsanwaltschaft vorgelegt hat. Die stützt sich hauptsächlich auf das Gutachten des Risikoforschers Keith Still aus Großbritannien. Und sowohl mit dem Gutachter als auch mit dem Gutachten selbst haben die Richter Probleme. Das hat der Präsident des Landgerichts Duisburg, Ulf Thomas Bender, in einer Pressekonferenz deutlich gemacht.
Es leidet zum einen an gravierenden inhaltlichen und methodischen Mängeln. Aufgrund des Gutachtens lässt sich daher nicht beantworten, aus welchen Gründen es zu den tragischen Ereignissen anlässlich der Love Parade im Jahre 2010 kommen konnte. Zum anderen besteht gegen den Gutachter die Besorgnis der Befangenheit.
Befangenheit, weil sich Still nach dem Gutachten öffentlich zu den Ursachen der Katastrophe äußerte und sich dabei immer darauf festlegte, dass die Planer Fehler gemacht hätten.
Ein Abrücken von diesen öffentlich mehrfach verbreiteten Behauptungen in einer Hauptverhandlung könnte für Professor Dr. Still mit einem erheblichen Ansehensverlust verbunden sein.
Zu den inhaltlichen und methodischen Fehlern zählt die Strafkammer unter anderem, dass nicht geklärt wurde, wie viele Menschen tatsächlich auf dem Love Parade-Gelände waren und sich der Gutachter dabei auch in Widersprüche verwickelte.
Professor Dr. Still geht einerseits davon aus, dass maximal 44.000 Personen pro Stunde von außen auf das Gelände gelangen konnten. Andererseits leitet er seinen Rückschluss auf eine fehlerhafte Planung, unter anderem aus der Annahme her, dass zwischen 55.000 und 90.000 Personen pro Stunde auf das Gelände gelangen sollten.
Nachfragen habe Still nicht zufriedenstellend beantwortet. Die Richter halten das Gutachten also für unbrauchbar. Der Vorwurf, dass das Unglück durch Fehler der Planer ausgelöst wurde, ließe sich nicht belegen. Ein neues Gutachten in Auftrag zu geben, sei dem Gericht rechtlich nicht erlaubt gewesen. Die Entscheidung gegen das Strafverfahren sei den Richtern nicht leicht gefallen, aber
die Richter der 5. Großen Strafkammer sind in ihrer Entscheidung frei und nur dem Gesetz unterworfen. Sie dürfen sich somit aber auch nicht von den Emotionen der Betroffenen und von den Erwartungen der Öffentlichkeit leiten lassen.
Und der fällt es schwer, sich mit der Entscheidung abzufinden. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link.
Ich bin kein Jurist, aber ich bin ein Mensch. Und als solcher leide ich heute mit den Angehörigen, mit den zahlreichen Betroffenen und Traumatisierten, mit den Menschen, für die die Love Parade eine Zäsur dargestellt hat, von der sie sich bis heute nicht erholen konnten.
Andere sprechen von einem Skandal. Schon, dass der damalige Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland und Lopavent-Geschäftsführer Rainer Schaller nicht rechtlich zur Verantwortung gezogen wurden, empfanden viele Menschen als ungerecht. In Zivilprozessen hatten Opfer bis jetzt auch keinen Erfolg mit Klagen. Die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt gegen die Entscheidung von heute. Sie meint, die Richter hätten auf jeden Fall noch ein weiteres Gutachten in Auftrag geben können. Das Oberlandesgericht Düsseldorf wird nun also alles nochmal prüfen. Das kann Monate dauern, zusätzlich zu den fast 6 Jahren, die Ermittlungen und Verfahrensprüfung bis jetzt schon gedauert haben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die meisten haben wenig Verständnis für die Entscheidung des Gerichts. Christian Käffrin schreibt auf Twitter: Prozess geplatzt. Dass bei der Love Parade staatliche Organe versagt haben, steht fest wie das Amen in der Kirche. Unglaublich. Meinwasser schreibt, man hat den Eindruck, Duisburg habe den Kampf mit Berlin um den Titel dümmste Stadt Deutschlands noch nicht verloren gegeben. Xillatex Interpretation, 21 tote Party People sind eben nichts wert. Blogoli sieht es etwas differenzierter. Der Skandal ist nicht die Ablehnung des Verfahrens, sondern die schlampige Arbeit der Staatsanwaltschaft. Ulrike Winkelmann fragt mit Blick auf die schlechte Arbeit des Panikforschers: Bestimmt die Wahl des Gutachters, ob Recht gesprochen wird? Kai-Uwe Schlüter schreibt auf Facebook: Irgendjemand hat doch das Desaster geplant, dass Zehntausende durch einen engen Tunnel gepresst werden. Will mir keiner erzählen, dass nicht nachvollziehbar ist, wer das abgesegnet hat. Ob das schuldhaft geschehen ist, sollte ein Gericht zumindest prüfen. Fürchterliche Juristen. Bernd Ackermann äußert Verständnis für das Gericht. Eine richtige und gute Entscheidung, wenn die verantwortlichen Spitzen der Stadt, des Veranstalters und der Polizei nicht angeklagt werden oder werden können, dann darf erst recht kein Prozess gegen die Untergebenen stattfinden. Es kann ja nicht darum gehen, irgendjemanden zu verurteilen.
Was sonst noch wichtig war?
Die Veröffentlichung der Panama Papers hat am Wochenende viel Staub aufgewirbelt und der hat sich auch heute nicht gelegt. In den Dokumenten werden viele internationale Politiker und Prominente mit Steuerhinterziehung in Verbindung gebracht. In Island steht Regierungschef Sigmundur Gunnlaugsson mächtig unter Druck. Der Präsident hat bestätigt, dass Gunnlaugsson Neuwahlen beantragt hat. Gestern Abend hatten tausende Isländer seinen Rücktritt gefordert. In Deutschland hat sich inzwischen auch die Justiz eingeschaltet. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat mitgeteilt, dass sie Verwicklungen der Bayerischen Landesbank sowie des Elektronikkonzerns Siemens untersucht. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung haben mindestens 28 deutsche Banken für ihre Kunden Briefkastenfirmen gegründet und verwaltet. Bundesjustizminister Heiko Maas hat angekündigt, das Geldwäschegesetz zu verschärfen. Ein Register für Briefkastenfirmen soll mehr Transparenz schaffen.
Briefkastenfirmen, bei denen die wirtschaftlich Berechtigten anonym bleiben, darf es in Zukunft nicht mehr geben.
Allerdings kann Deutschland nur Gesetze für Firmen in Deutschland erlassen. Für Briefkastenfirmen im Ausland, wie in diesem Fall, würde ein Transparenzregister nicht gelten. Die Briefkastenfirmen sollen von der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca aus Panama organisiert worden sein. Die Kanzlei hat die Kritik daran zurückgewiesen. Sie hat zwar zugegeben, rund 250.000 Briefkastenfirmen gemanagt zu haben, die Geschäfte seien aber nicht illegal gewesen. Griechenland hatte gestern angefangen, Flüchtlinge in die Türkei abzuschieben. Jetzt stockt das Ganze aber schon. Der Grund: Fast alle Flüchtlinge haben jetzt Asyl in Griechenland beantragt und diese Anträge müssen erstmal bearbeitet werden. Die griechischen Behörden gehen davon aus, dass die meisten abgelehnt werden und die Abschiebungen dann bald weitergehen. Bis zum Wochenende sollen die größten Flüchtlingslager in Idomeni und Piräus geräumt werden. Die EU-Kommission will morgen neue Pläne für ein neues europäisches Asylrecht vorstellen. Der deutschen Wirtschaft geht es gerade gut. Noch warnt die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Damit das so bleibt, fordert sie erhebliche Reformen. Zum Beispiel, dass Arbeitnehmer später in Rente gehen, mehr für die Kinderbetreuung getan wird und Steuern und Abgaben gesenkt werden. Die vielen Flüchtlinge sieht OECD-Generalsekretär Angel Uria als Chance.
Für eine erfolgreiche Integration sind zunächst erhebliche Investitionen nötig. Aber es zahlt sich aus. Wenn die Herausforderung als Möglichkeit erkannt wird, kann sie für Deutschland mit einer großzügigen Dividende über Generationen hinweg verbunden sein.
Die Flüchtlinge könnten zum Beispiel helfen, die Gesellschaft spürbar zu verjüngen. Heute haben viele Kitas nicht aufgemacht und auch Behörden waren zum Teil für ein paar Stunden geschlossen. Die Gewerkschaften haben Mitarbeiter im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks aufgerufen, um Druck in den Tarifverhandlungen zu machen. Betroffen waren Teile von Bayern, Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Es geht unter anderem um 6% mehr Lohn. Den Arbeitgebern ist das zu viel.
Was noch wichtig wird:
Grün und Schwarz, geht das zusammen? Darüber verhandeln die beiden Parteien ab morgen in Baden-Württemberg. Größte Streitpunkte für eine gemeinsame Koalition dürften die Themen Bildungs- und Umweltpolitik sein. Die Niederländer stimmen morgen über einen EU-Vertrag ab. Es geht um das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, das seit Januar in Kraft ist. Die niederländischen Gegner sagen, das sei ein erster Schritt zu einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Beobachter meinen, ihnen gehe es aber vor allem darum, Stimmung gegen die EU zu machen. Der Ausgang ist völlig offen.
Und sonst in der Welt?
Im Vergleich zum ICE ist der Gatiman-Express eher gemütlich unterwegs. In Indien ist er mit Tempo 160 aber der bisher schnellste Zug des Landes. Auf seiner Jungfernstrecke Bahnfahrt war er pünktlich. Der Zug verbindet ab sofort die Hauptstadt Neu-Delhi mit der Stadt Agra. Dort steht unter anderem der weltberühmte Taj Mahal. Indiens Regierungschef Narendra Modi hatte im Wahlkampf im vergangenen Jahr versprochen, Hochgeschwindigkeitszüge wie in Japan und China bauen zu lassen. Auf Chinas Schienennetz fahren Züge mit Tempo 200 bis 350. Nach der Wahl rückte Modi schnell von seinen Plänen ab. In Myanmar ist der Weg frei dafür, dass Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi noch mehr Einfluss bekommt. Sie kann den Posten der Staatsberaterin übernehmen. Er wurde extra für sie geschaffen. Das Parlament hat jetzt zugestimmt. Suu Kyi soll ähnlich wie eine Ministerpräsidentin arbeiten. Sie ist außerdem Außenministerin und Leiterin des Präsidialamtes. Zusammengefasst heißt das, Suu Kyi bestimmt, wo es lang geht. Die 70-Jährige hatte im November mit ihrer Partei Nationalliga für Demokratie die absolute Mehrheit geholt. Präsidentin von Myanmar konnte sie laut Verfassung aber nicht werden, weil ihre Söhne ausländische Pässe haben. Japaner gelten als besonders höflich. Ein neuer Werbespot einer Eisfirma untermauert das. Es geht um eine sehr beliebte Eissorte, eine Art Wassereis am Stiel mit dem Namen Gari Gari Kun. Die Firma hat den Preis jetzt zum ersten Mal seit 25 Jahren erhöht, von umgerechnet 47 auf 55 Cent, laut Firmenangaben wegen steigender Kosten. Der Werbespot zeigt die Manager des Unternehmens in dunklen Anzügen und mit sorgenvollem Blick. Mehr und mehr Mitarbeiter werden in einem Kameraschwenk gezeigt, bis schließlich der neue, höhere Preis eingeblendet wird. In dem Moment verbeugen sich alle Mitarbeiter, um sich zu entschuldigen. Für einen Werbespot sind die Klickzahlen bei YouTube schon beachtlich. Sie liegen ungefähr bei 1 Million.
Wissensnachrichten.
Was einmal im Netz steht, das bleibt da praktisch für die Ewigkeit. Bilder, Audios und Texte können ja unkontrolliert kopiert und verbreitet werden. Und auch Falschinformationen. Forscher der University of Washington haben untersucht, wie solche Gerüchte trotzdem klein zu kriegen sind. Katrin Silka aus den Wissensnachrichten, wie geht das?
Mit Argumenten und Fakten, ganz schlicht. Und je schneller die Gegendarstellung in die sozialen Medien eingespeist wird, desto wirksamer ist das Ganze auch gegen das Gerücht. Und die Gegendarstellung sollte auch aus seriöser Quelle kommen, zum Beispiel von einer Behörde.
Hatten die Forscher da auch Beispiele?
Ja, die Datenforscher haben den Verlauf mehrerer Gerüchte im Netz beobachtet. Bei einem ging es um eine angebliche Razzia in Sydney vorletztes Jahr von der australischen Polizei. Irgendwer hatte die falsche Information gestreut. Einige wenige Accounts hatten das Gerücht dann weiter verbreitet und immer wieder dazu getwittert. Weshalb das Gerücht mit 1300 Tweets nach ein paar Stunden auch recht groß wurde. Und in dem Fall hat die Polizei nach knapp 1,5 Stunden selbst einen Dementi getwittert und darauf hat das Netz dann noch viel stärker reagiert als auf das Gerücht. Am Ende waren die meisten Tweets über den Vorfall, dass ja eine Fehlinformation im Netz im Umlauf war und das Gerücht selbst wurde danach auch nie wieder groß.
Also Behörden-Dementis finden die Twitter-Nutzer dann glaubwürdig.
Ja, diese Geschichte ist eines von mehreren Beispielen in der Studie dafür. Deshalb raten die Medienforscher Unternehmen und Behörden auch, gut ausgebildetes Social-Media-Personal einzustellen, um Falschmeldungen und auch Schaden damit abzuwenden. Dem einzelnen Nutzer raten sie auch was, und zwar vor dem Teilen von Inhalten genau zu überlegen, ob der Inhalt stimmen kann.
Aus dem Netz geht's jetzt nach draußen. Die warme Jahreszeit hat begonnen, und zwar 10 Tage zu früh.
Genau, der Sommer, der startet mittlerweile 10 Tage früher als noch 1950. Das haben französische Klimaforscher anhand der Temperaturen in Europa errechnet. Damals war der meteorologische Sommerbeginn der 12. April. Jetzt liegt er im Schnitt am 2. April.
Warum ist das so?
Die Treibhausgase aus der Industrie sind der Studie nach wahrscheinlich schuld. Und die Abgase der Autos oder aus der Viehwirtschaft zum Beispiel. Durch die schmilzt nämlich im Osten Europas die Schneedecke früher als vor 100 Jahren noch. Weshalb von da auch immer früher wärmeres Kontinentalklima kommt, statt klirrende Winterkälte, wie es im Winter ja eigentlich üblich war. Und wenn wir auf das Ende dieses Jahrhunderts gucken,
das wäre dann das Jahr 2100,
dann beginnt laut der Prognose der Sommer nochmal 10 Tage früher, nämlich am 25. März. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr persönlich miterleben und einige Pflanzen und Tiere als komplette Art nicht mehr.
Zum Schluss lösen wir noch ein Rätsel.
Ja, und zwar ein uraltes. Wo ist Hannibal, der Feldherr aus Karthago, über die Alpen gekommen? 218 vor Christus soll er in der Po-Ebene in Norditalien die Römer geschlagen haben. Aber niemand wusste bisher so genau, wo er mit seinen Truppen, den tausenden Pferden, Maultieren und Elefanten überhaupt herkam.
Und wo kam er dann her?
Tatsächlich über die Alpen und genauer über einen Pass am Monte Viso. Das ist ein Berg in den Westalpen an der Grenze Frankreich-Italien. Und auf der Route haben Forscher nämlich jetzt massenhaft Tierkot bestimmen können, der 2160 Jahre alt ist.
Danke, Katrin Silke aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Tag geht zwischen Lausitz und Bayern meistens trocken zu Ende. Ansonsten gibt es viele Wolken und vor allem Richtung Westen regnet es auch mal länger. In der Nacht gehen die Temperaturen runter auf 10 bis 3 Grad. Morgen zieht der Regen Richtung Südosten ab und es lockert insgesamt etwas auf. Dazu Höchstwerte zwischen 12 und 19 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.